ARD.
Obwohl die Zahl der Zweifler an seiner mentalen und körperlichen Fitness täglich mehr wird, US-Präsident Joe Biden macht weiter.
I know, I believe I'm the best qualified to govern.
Es geht hier ums Alter, um nichts anderes. Wir, er meint die Demokraten, werden mit diesem Präsidenten nicht im November gewinnen.
Look, I wouldn't have picked Vice President Trump to be Vice President.
Biden sei alt und nicht mehr so wortgewandt wie früher. Auch die Treppe der Air Force One könne er nicht hinaufspringen.
That's not true. Look.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Er ist 81 Jahre alt und damit der älteste Präsident in der Geschichte der USA, Joe Biden. Noch 4 Monate sind es bis zur Präsidentschaftswahl und spätestens jetzt mehren sich die Stimmen, die sagen, Joe, tritt zurück.
Also schon zum TV-Duell zwischen Trump und Biden im Juni, bei dem Biden Totalaussetzer hatte, wurden ja die Zweifel an ihm größer. Aber er will nach wie vor weitermachen. Er hält sich selbst immer noch für den Besten, für den Richtigen, für den Job.
Bisher zumindest. Also jetzt hat er so zwischen den Zeilen ein paar Sachen gesagt, die einen denken lassen, na, vielleicht überlegt er ja doch hinzuschmeißen. Auf jeden Fall hat er sich jetzt bei 2 Terminen an einem Tag wieder 2 Dinger geleistet, die Demokraten, glaube ich, haben zusammenzucken lassen. Er hat einmal Kamala Harris Trump genannt und einmal Selenskyj Putin.
Sind das nur 2 Versprecherchen oder ist das mehr? Und gibt es überhaupt noch eine Chance, dass überhaupt jemand anders übernimmt? Und wer? Wer hätte denn Chancen? Wie soll das alles überhaupt funktionieren, so kurz vor der Wahl und mit dieser riesigen Wahlkampfmaschine, die in den Vereinigten Staaten notwendig ist, um Präsident zu werden?
Das sind die Fragen, die uns heute bei den News Junkies beschäftigen, an diesem Freitag, den 12. Juli, mit Hendrik Schröder
und Christoph Schrag. Hallo. Komm, jetzt gucken wir uns erstmal diese jüngsten Schnitzer, diese Dinger an, die er sich da geleistet hat, auch wenn es ein bisschen wehtut, muss man ja
also
sagen.
Also bei der Pressekonferenz oder bei einer Pressekonferenz am späten Donnerstagabend, da hat er mehrfach Sätze nicht zu Ende gebracht, sondern mit einem Anyway dann irgendwie einfach beendet, obwohl die mittendrin abgehackt waren. Und er hatte einen Namensdreher drin bei dieser Pressekonferenz. Er sprach von Vice President Trump, als er seine Vizepräsidentin Kamala Harris meinte. Er wurde gefragt, ob er nicht auch Kamala Harris das zutrauen würde, gegen Trump gewinnen zu können. Und er so:
Look, I wouldn't have picked Vice President Trump to be Vice President, but I think she's not qualified to be president.
Und vorher hatte er im Rahmen des NATO-Gipfels, da stand er mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj zusammen auf der Bühne, da hat er den mit Putin angesprochen. Ja, also es war schon echt ein bisschen peinlich. Man kann sich vorstellen, wie halb Amerika da vor dem Fernseher sitzt und die Daumen drückt, dass er bitte, bitte nicht schon wieder so einen Quatsch erzählt. Und dann redet er über den russischen Angriffskrieg. Selenskyj steht neben ihm, er will ihm das Wort erteilen und sagt:
Now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin, you can beat President Putin. President Zelensky, I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway, Mr. President,
I'm better.
You are a hell of a lot better.
Thank you so much.
Oh Mann.
Also
oh
das
Mann.
Ist war jetzt nicht, ihr habt es nicht geschnitten oder so. Das ist eins zu eins genau rausgeschnitten,
ne?
Aus der Pressekonferenz.
Also er bleibt erst noch dabei, dann fällt es ihm auf und dann korrigiert er sich und dann steigt Zelensky zum Glück mit einem Spruch noch mit ein.
Ja. Also Scholz stand ja auch mit auf der Bühne und meinte später darauf angesprochen nur, ey, pass auf, Fehler passieren, wenn man nur genug sucht, dann findet man auch was. Er fand das nicht so dramatisch.
Ja, Biden hatte ja früher auch schon mal Macron mit Mitterrand verwechselt, Merkel mit Kohl, er hat ja alle noch erlebt, also in Reden, als er über die gesprochen hat.
Trump,
ne?
Wüsste wahrscheinlich nicht mal, wer Mitterrand und Kohl überhaupt sind, beziehungsweise waren, ehrlich.
Also es sind ja eigentlich Kleinigkeiten. Also hätte es dieses desaströse TV-Duell nicht gegeben, dann gäbe es jetzt auch nicht diese riesige Diskussion, glaube ich.
Naja, es gab ja jetzt jüngst auch Gerüchte, dass Biden an Parkinson erkrankt sein soll und deswegen behandelt wird. Die New York Times meinte, das recherchiert zu haben, dass er 2023 insgesamt 8-mal bei einem Parkinson-Spezialisten gewesen sei. Naja, ich sage deswegen, meint das recherchiert zu haben, weil das ein ernstzunehmendes Magazin ist, eine ernstzunehmende Publikation ist, die New York Times, und das Weiße Haus aber alles dementiert und sagt, bei den Routineuntersuchungen sei keinerlei Hinweise auf Parkinson oder Schlaganfälle herauszukommen. Also weiß ich nicht, wer lügt.
Was auch immer davon stimmt oder nicht, alleine, dass es diese massive Diskussion gibt, das ist ja schon auf der einen Seite echt Gift für seine Kandidatur, für die gesamte Wahlkampfkampagne.
Ja. Also die ARD-Kolleginnen und Kollegen berichten auf tagesschau.de, die dort Korrespondenten sind, dass er wohl am sichersten ist und auch rüberkommt, wenn er über Außenpolitik redet. Ne?
Naja, also auf einem Gebiet, was er politisch schon seit vielen Jahren beackert. NATO, China, Nahost, da kennt er sich natürlich einfach total aus, weil er ja im Senat auch viele Jahre Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses gewesen ist.
Bei anderen Themen verliert er sich dann manchmal in den Antworten und wandert irgendwohin verbal, aber... Ich meine, irgendeinen heißen Nonsens, irgendeine heiße Luft erzählen, das machen ja sehr viele Leute, die vor Mikrofonen stehen, gerade Politiker. Da steht Biden jetzt natürlich extrem unter Beobachtung seit dem TV-Duell, aber vielleicht ist das auch nicht ganz fair.
Zu dem TV-Duell hat er ja gesagt als Rechtfertigung, ich war krank, ich hatte einen fürchterlichen Tag, ich hatte eine schlimme Erkältung und in Interviews danach war er dann auch wieder deutlich fitter. Aber deswegen hört man jetzt natürlich auf jede Kleinigkeit. Es werden ja immer mehr, die jetzt mehr oder weniger direkt überlegen, laut überlegen, ob Biden noch wirklich der Richtige ist. George Clooney zum Beispiel.
Warum ist das eigentlich wichtig, was George Clooney dazu sagt?
Du meinst, was ein Schauspieler dazu sagt?
Ja, also.
Weil Clooney einer der wichtigsten Spendensammler ist für Biden. Also, weil der mit seinem Namen und mit seiner Strahlkraft schon über 30 Millionen Dollar für den Wahlkampf von Biden eingesammelt hat. Wir werden mit diesem Kandidaten im November nicht gewinnen, sagt Clooney. Und dass er genau wisse, dass viele Senatoren das auch nicht mehr glauben, auch wenn sie nach vorne öffentlich das anders sagen.
Ich meine, Nancy Pelosi hat das ja auch schon gesagt, dass er zurücktreten soll. Also die war Sprecherin im Repräsentantenhaus, die gilt eigentlich als eine von Bidens engsten Vertrauten und Verbündeten.
Also zurücktreten hat sie nicht gesagt. Sie hat in einem Interview gesagt, dass der Präsident selbst entscheiden muss, ob er kandidiert oder nicht.
Das stimmt, aber das war an einer Stelle, an der sie normalerweise gesagt hätte, Biden ist der Größte und er muss es machen und er wird es machen. Also es waren leise Worte und vielleicht Nuancen in ihrer Antwort, aber die Aussage war schon recht eindeutig, auch wenn sie nachher gesagt hat, sie sei da angeblich falsch verstanden worden.
Der US-Senator Michael Bennett hat gesagt, mit Blick auf Bidens Alter und seine Aussetzer, ich glaube, dass Trump auf dem besten Weg ist, diese Wahl zu gewinnen.
Ja, die Dramatik ist ja auch so ein bisschen, es wird nicht nur der Präsident gewählt im November in den USA, sondern es werden auch alle Sitze im Repräsentantenhaus neu gewählt und ein Drittel der Sitze im Senat.
Ja, das bedeutet ja, wenn Biden jetzt die Demokraten weiter in den Abgrund ziehen sollte, weil sich immer mehr Wählerinnen und Wähler nicht nur von ihm abwenden, sondern damit auch von der ganzen Partei, dann marschieren die Republikaner durch. Dann
genau,
werden die Mehrheit in beiden Kammern bekommen können und können quasi mehr oder weniger durchregieren. Also noch weniger Kontrolle über Trump würde das bedeuten.
Deswegen hat Bennett ja, du hast ihn gerade schon angesprochen, ganz tief in die Pathoskiste gegriffen und gesagt, ja, ob Biden nun antrete oder nicht, dabei handele es sich um eine moralische Frage über die Zukunft unseres Landes.
Also soll heißen im Subtext, lieber Joe, bitte mach es nicht für Amerika, für das Land.
So, genau. Biden hat ja bisher immer gesagt, nur der Herrgott könne seine Kandidaturen noch verhindern. Jetzt sagt er aber, pass auf, jetzt sagt er aber, naja, auch andere könnten Trump schlagen, aber es wäre schrecklich schwer, nochmal von Null zu starten.
Okay.
Und das sind schon andere Töne. Das ist kein absolutes Ich bleibe.
Hast du die Diskussion um seine Schlafenszeit mitgekriegt?
Nein.
Er hat ja wohl in Berichten zu seinem Gesundheitszustand gesagt, dass er mittlerweile sehr früh ins Bett gehen müsse, um fit zu sein, so gegen 20 Uhr.
20 Uhr, das ist sehr früh für jemanden mit einem wichtigen Job, sage ich mal.
Und jetzt wurde das bei der Pressekonferenz dann auch gefragt von einer Reporterin und die meinte, also wie können Sie uns denn versprechen, dass Sie noch ein paar Jahre durchhalten, falls Sie wiedergewählt werden, wenn Sie jetzt schon immer um 8 ins Bett müssen?
Aber auf der anderen Seite kannst du auch sagen, wenn du der Präsident der USA bist, dann gruppieren sich sämtliche deiner Termine um dich und deine Verfügbarkeit herum und nicht andersrum.
Er hat dann aber geantwortet, das stimmt auch gar nicht, er müsse gar nicht um 8 ins Bett.
That's not true. Look, what I said was, instead of my every day starting at 7 and going to bed at midnight, it'd be smarter for me to pace myself a little more.
Also er hat gesagt, anstatt immer um 7 Uhr den Tag zu starten und Mitternacht ins Bett zu gehen davor, wäre es sinnvoller, mich ein bisschen besser zurückzuhalten.
Es gibt eine aktuelle Umfrage von CNN, in der sagen 3/4 der Amerikanerinnen und Amerikaner, dass sie glauben, ohne Biden hätten die Demokraten größere Chancen, Trump zu schlagen. Das ist ja wohl so deutlich, dass man sich schon die Frage stellen muss, was soll Biden denn überhaupt noch für eine Chance haben?
Ja.
Es ist doch abgefahren, oder?
Also in den Umfragen also jetzt gerade auch im Rennen zwischen Biden und Trump, da liegt er jetzt ja gerade stabil hinten. Ne? Also in manchen Umfragen geht die Schere ganz weit auseinander, aber wenn man sich so eine Mittelung anguckt, wie zum Beispiel die Analyseseite 538 das macht, dann ergibt sich ein Bild, bei dem Trump 2-3 Prozentpunkte stabil vorne liegt.
Mehr nicht,
so, ne?
Okay.
Naja,
also
in diesem Mittel.
Die analysieren alle Umfragen. umfragen dann und machen daraus
Mittel,
ne?
Das sind unfassbar viele Punkte und dann machen die so eine Mittellinie daraus, genau. Also Ende Juni waren sie mal gleich auf für eine Weile, aber seit Anfang des Monats, seit der ersten Debatte der beiden ist Joe hinten.
Also einer der demokratischen Abgeordneten, die sich offen dafür ausgesprochen haben, über einen Wechsel nachzudenken, das ist der Demokrat Adam Schiff. Und der sagt, diese Umfragen müssten ganz anders aussehen. Einen Kriminellen wie Trump müsste Biden mit seinen politischen Erfolgen noch eigentlich komplett abwatschen und hinter sich lassen können. Aber er kriegt es nicht hin und das nur aus einem einzigen Grund.
He should be mopping the floor with Donald Trump. Joe Biden is running against a criminal. It should not be even close, and there's only one reason it is close, and that's the president's age.
Also Schiff sagt, nur wegen des Alters liegt Biden hinten, das sei der einzige Grund.
Inzwischen ist Biden sogar schon drauf und dran, Staaten zu verlieren, die jahrzehntelang blau waren, ne? Also die seit Ewigkeiten Demokraten fürs Weiße Haus gewählt haben. New Hampshire und Maine im Nordosten des Landes, Minnesota an der kanadischen Grenze oben, New Mexico im Süden, wusste ich gar nicht, dass das auch ein Blue State ist. Also alle Staaten, die entweder stramm blau waren oder
Strammblau ist es auch, man könnte andere Assoziationen haben dabei.
Oder zumindest traditionellen deutlichen Hang zu den Demokraten, die ja nun mal blau sind, statt rot hatten. Da bröckelt aber also jetzt die Unterstützung für Biden in diesen Staaten. Und deren Gouverneure wiederum haben offen oder in persönlichen Gesprächen Biden gebeten, die nächste Generation ans Ruder zu lassen. Endlich sind inzwischen 17 Leute, die sozusagen Repräsentanten sind für die Demokraten. Ganz einfach, weil die fürchten, ihr Staat wird republikanisch wählen,
ja,
also die Gouverneure da jetzt, ne, die demokratischen. Das könnte ihnen dann in den Midterms oder in ihren Distrikten ebenfalls das Mandat kosten,
genau,
jetzt bei den Wahlen.
Ja, das heißt also, die Chancen für Biden, die Präsidentschaft zu verteidigen, sinken und die Demokraten müssen sich also jetzt fragen, bevor es zu spät ist, wer kann das Ruder wieder rumreißen?
Es werden ja auch schon Umfragen gemacht, in denen abgefragt wird, auch schon länger, ne, wie denn andere Kandidaten der Demokraten abschneiden würden. Und wenn du danach aber gehst, dann können die Demokraten aus dem aktuellen Kader stellen, wen sie wollen. Es gewinnt immer
Ach, echt,
Trump.
Echt, ja? Und also zur Debatte stehen einmal Kamala Harris, Vizepräsidentin.
Die hätte noch am ehesten Chancen, Trump zu schlagen, aber vorne liegt sie nur bei zwei Umfrageinstituten. Da sind halt viele enttäuscht von ihr, weil sie sich mehr erwartet haben von so einer ersten schwarzen Vizepräsidentin.
Aber ich meine, das Ding ist halt, dieses Amt Vizepräsidentin gibt eben nicht viel her, ne? Das
naja, aber sie ist halt einfach blass geblieben, ne, in der Ansicht vieler Demokraten oder vieler potenzieller Wählerinnen und Wähler. Und trotzdem meint Adam Schiff, den wir vorhin schon hatten, der Demokrat aus Kalifornien im Repräsentantenhaus, sie wäre die beste Kandidatin.
I think the vice president would be a phenomenal president. I think she very well could win overwhelmingly, but before we get into a decision about who else it should be, the president needs to make the decision whether it's him.
Witzigerweise verbessern sich die Chancen etwas, wenn man jetzt weiter auf die Umfragen guckt, wenn man eine dazu nimmt zu Kamala Harris, die einst gegen Trump verloren hat, nämlich Hillary Clinton. Mhm. Wenn die zusammen mit Kamala Harris auf dem Ticket wäre und antreten würde, dann könnten sie Trump schlagen, zumindest nach einer Umfrage. Also auch nicht sehr überzeugend.
Aber ich meine, haben die Demokraten denn überhaupt niemanden, den sie statt eines über 80-Jährigen in das Rennen gegen einen fast 80-Jährigen erratischen Lügner wie Trump schicken können?
Das klingt unglaublich, aber so wie die Lage ist, gibt es keinen. Also keinen, der auf Anhieb so viel Zuspruch bekommt, dass es klappt. Also da gibt es den Gouverneur von Kalifornien zum Beispiel. Gavin Newsom ist das, war mal Bürgermeister von San Francisco, 56 Jahre alt, also ein Vierteljahrhundert jünger, wurde als erster ranghoher Demokrat nach diesem TVDL-Interview und kam für viele ziemlich präsidial rüber, ist aber auch Biden-Supporter. Dann die Gouverneurin von Michigan, also da, wo Detroit liegt, große Seen, das ist Gretchen Whitmer, Juristin, ist Inner Circle in der Führungsetage der Demokraten, aber war unbeliebt bei vielen wegen ziemlich strikter Corona-Maßnahmen damals. Die Gouverneure von Kentucky, von Illinois werden auch regelmäßig mit abgefragt, aber, und die Namen hast du noch nie gehört, aber
nee.
Die Umfragen sehen keinen von denen irgendwo in der Nähe eines Sieges gegen Trump. Es müsste also jemand sein, der super bekannt ist, der die eigene Basis hinter sich versammelt, auch Leute überzeugen kann, die unentschlossen sind, die sich vorstellen können, Trump zu wählen oder die sonst vielleicht zu Hause bleiben. Wer soll das denn sein?
Ja, weißt du doch genau, wer das sein soll. Weiß jeder, wer das sein soll. Michelle Obama würde das sein. Die First Lady, die ehemalige, wird von vielen US-Amerikanern verehrt, hat in großen Umfragen immer deutlich vor Trump gelegen, wenn man diese Umfragen mal gemacht hat und so. Die vereint, die zieht Wählerstimmen, da können sich wahnsinnig viele Leute hinter versammeln, die.
Aber die macht's halt nicht. Also hat sie ja auch immer wieder gesagt, wenn sie gefragt wurde, auch wenn sie nicht gefragt wurde. Und sie hat halt auch überhaupt gar keine politische Erfahrung. Also jenseits von ihrem Job als First Lady vergisst man immer.
Ja.
Sie war ja nie Politikerin.
Ja.
Sie hatte nie ein Amt inne, außer First Lady.
Aber Trump war bis 2016 auch nie Politiker. Und er war nicht mal First Lady.
Also das Ding ist ja, so aufwendig wie diese Kandidaturen, wir haben es vorhin schon kurz angesprochen, in den USA sind, mit diesen Vorwahlen innerhalb der Partei, wo sich die Delegierten überhaupt erst hinter einem Kandidaten versammeln. Erinner dich mal an diesen verbissenen Fight von Bernie Sanders gegen Hillary Clinton damals. Mhm. Und dann mit dem Wahlkampf in 50 US-Bundesstaaten, dem ganzen Geld, was das alles kostet. Milliarden sind das. So aufwendig das also alles ist, macht es das extrem riskant und noch viel aufwendiger, mittendrin den Kandidaten auszutauschen.
Aber mal ganz technisch gesehen, ne? Im August tagt ja erst diese Democratic National Convention, also der Parteitag der Demokraten, wenn man so will. Da wird Biden ja erst offiziell zum Präsidentschaftskandidaten gewählt, wenn ich das alles richtig gelesen habe. Also das ist eigentlich Formsache, weil den Support hat er sich jetzt schon vorher eingeholt, deswegen gilt er sozusagen als gesetzt. Aber rein theoretisch wäre da die Chance, einen Gegenkandidaten oder Gegenkandidaten aufzustellen und dann wählen die Parteimitglieder jemand anderen und Biden ist gestürzt. Also es würde schon gehen, oder nicht?
Das stimmt, das wird ja auch durchgespielt in den Medien, dieser Fall, aber das ist in der Vergangenheit sehr selten überhaupt passiert und es ist immer gescheitert. Lyndon Johnson wird da genannt als Beispiel 1968. Der hat aber selber hingeschmissen. Naja, du musst ja sehr weit zurückgehen. Alle 4 Jahre wird nur gewählt und viel früher hat er auch damals das schon fallen lassen, taugt also nicht als Vergleich. Jimmy Carter 1980 hatte ganz starken Widerstand bei dieser Convention, ist es dann aber doch geworden. So, und wie jetzt bei Biden, dass die Kritik, diese Zweifel, erster Widerstand so spät aufkommen, das gab es noch nie. Ja. Außerdem hat Biden ja auch die internen Vorwahlen deutlich für sich entschieden, also nicht irgendwie knapp oder so, ohne irgendwelchen Widerstand. Und üblicherweise binden sich die Parteimitglieder dann eben auch an diesen Kandidaten.
Also das sind auf jeden Fall die Gepflogenheiten, aber es gibt, soweit ich weiß, für die Delegierten auf dem Parteitag keine Verpflichtung, dass sie auch tatsächlich für diesen oder jenen Kandidaten stimmen müssen. Es wird erwartet, ja, auch weil es dann ja keine 3 Monate mehr hin sind bis zu den Wahlen. Also es wäre ja eine Operation am offenen Herzen, klar, aber die Delegierten dürften einen anderen Kandidaten wählen als den, für den sie sich in den Vorwahlen ausgesprochen haben. Auch das wäre
möglich. Das ist alles theoretisch möglich, aber leichter wäre das alles und wahrscheinlich auch nur wirklich realistisch, wenn Biden selber hinwirft, wenn er das Zepter selbst weiterreicht aus eigenen Stücken. Das sagen eigentlich alle. Aber Stand jetzt ist eben, Biden macht weiter. Die Kampagne läuft. Diesen Monat kommt Wahlkampf in den Wackelstaaten. Am Montagabend will er sich nochmal einem großen TV-Interview stellen bei NBC. Also er will offenbar jede Chance jetzt nutzen, zu zeigen, dass er nicht senil ist und dass er der Beste ist.
Ja, das ehrt ihn ja irgendwie auch. Er hat ja auch gesagt, es geht da nicht um sein Vermächtnis. Ihm geht es um das Land und um die Bürgerinnen und Bürger und so weiter. Aber man hat leider den Eindruck, dass er bei jedem zweiten Versuch, die Zweifel zu zerstreuen, eher wieder neue schafft und es schlimmer wird.
Das war's von den News Junkies für diese Woche. Nächste Woche Montag geht's weiter mit einer neuen Folge, zu finden wie immer in der ARD Audiothek.
Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Hendrik Schröder
und Christoph Schrag. Tschüss.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.